Herzlich willkommen zum Podcast der Stadtmission Wolfsburg. Wir wünschen dir viel Segen beim Hören der Inhalte.
Einen schönen guten Morgen wünsche ich. Mein Name ist Daria und wie Sina schon gesagt hat, ich bin eine Kollegin. Ich bin nämlich Angestellte im Ohofer Gemeinschaftsverband. Ich arbeite in Tiddische als Jugendpastorin. Vielleicht sagt dem einen oder anderen dieser Ort was. Und ich bin in Fallersleben angestellt als Jugendpastorin und darf auch noch im EC als Jugendreferentin unterwegs sein, hier im Raum Gifhorn Wolfsburg. Wenn ich das so erzähle, was ich arbeite, klingt das immer ein bisschen komplizierter, als es ist. Im Grunde bin ich einfach Jugendpastorin und darf hier in diesem Großraum die Altersgruppe von 13 und 30 begleiten, bespaßen, ihnen Dinge beibringen, von ihnen Dinge lernen. Das ist im Grunde mein Job. Wie ihr euch vorstellen könnt, ist mein Job ziemlich vielfältig. Dadurch, dass ich so verschiedene Stellen habe, komme ich mit ganz vielen verschiedenen Menschen in Kontakt und auch mit verschiedenen Gruppen, mit sozialen Gefügen, könnte man sagen. Und ich habe im Rahmen meiner Arbeit festgestellt, dass es in jeder Gruppe so ungeschriebene Regeln gibt. Dinge, die man halt einfach so macht. Als Beispiel, in Tiddische gehört es zum guten Ton, 15 Minuten zu spät zu kommen. Zu jeder Veranstaltung, zu jeder Verabredung. Das ist dort überhaupt gar kein Problem, das findet kein Mensch komisch. Das ist dort einfach so. Das macht man halt nun mal so. Dass es solche ungeschriebenen Regeln gibt, ist jetzt aber nicht typisch Tiddische und auch nicht typisch hier Gifhorn Wolfsburg, sondern das ist ein ganz normales Phänomen innerhalb unserer Gesellschaft. Das gibt es zum Beispiel auch, wenn man ein bisschen größer denkt, bei uns in Deutschland. Auch wir leben mit ungeschriebenen Regeln, mit Verhaltensweisen, die man halt so macht. Zum Beispiel, wenn ich in einen Raum komme, wo schon Leute drin sind, dann sage ich guten Tag. Oder ich sage bitte und danke. Das ist ja nirgendwo im Gesetzbuch festgeschrieben, sondern das macht man halt so. Oder wenn ich im Supermarkt stehe oder an der Konzertkasse, dann drängel ich mich nicht vor. Ich stelle mich hinten an. Das macht man bei uns in Deutschland nun mal einfach so. Und manchmal machen wir diese Dinge, weil wir davon überzeugt sind, dass sie gut sind. Weil sich das eben so gehört, ja. Es ist nett, wenn ich etwas bekomme, dass ich dann auch Danke dafür sage. Oder wenn ich von jemandem etwas möchte, dass ich Bitte sage. Ich bin davon überzeugt, dass das gut ist. Manchmal mache ich solche Sachen aber auch, weil es irgendwie eher ein Muss ist. Also manchmal würde ich mich in der Supermarktschlange schon gerne vordrängeln, wenn ich nur eine einzige Sache habe und es sehr eilig habe. Aber ich stelle mich trotzdem hinten an, weil sich das eben einfach so gehört. Das mache ich persönlich, vielleicht geht's euch anders, dann nicht aus Überzeugung, sondern weil das eben einfach so muss. Oder vielleicht ist euch das auch schon mal passiert, wenn ihr ein Geschenk bekommt, was ihr total furchtbar findet, was ihr gar nicht haben wollt, dann sagen die allermeisten Menschen trotzdem Dankeschön, weil sich das so gehört. Aber nicht, weil man davon überzeugt ist, dass das Geschenk so toll ist. Das ist ganz normal. Und auch in diesem Sozialraum Christentum gibt es Dinge, die man halt so macht, weil sie halt dazugehören. Beten zum Beispiel. Das machen wir, weil wir davon überzeugt sind, dass sie dazugehören. Oder in einen Gottesdienst gehen. Manchmal auch sich in einer bestimmten Art und Weise kleiden oder in der Bibel lesen. Das sind Dinge, die gehören im Sozialraum Christentum einfach irgendwie dazu. Und auch hier machen wir manche Sachen, weil wir davon überzeugt sind. Also ich hoffe, dass ihr davon überzeugt seid, dass Gebet eine gute Sache ist. Aber manchmal machen wir so Sachen auch, weil es irgendwie dazugehört und weil es ein Muss ist. Und eines dieser christlichen Dinge, die ich mehr als Muss empfinde, als ein Privileg, ist das Fasten. Den meisten von euch wird der Begriff Fasten wahrscheinlich etwas sagen. Fasten bedeutet, dass ich für einen bestimmten Zeitraum auf eine bestimmte Sache verzichte. Meistens ist es so, dass Menschen in den 40 Tagen vor Ostern fasten. Und wir leben heute in einer Zeit, wo man nicht mehr auf Essen verzichtet, sondern wo man zum Beispiel auf sein Telefon verzichtet, also sein Smartphone. Oder wo man in diesen 40 Tagen vor Ostern keine Süßigkeiten isst oder so. Im Grunde geht es aber eigentlich nur darum, ich verzichte auf etwas, was sonst Bestandteil meines Alltags ist und verbringe die Zeit, die ich dadurch gewonnen habe, bewusst mit Gott. Durch dieses Fasten möchte ich Gott zeigen, dass ich ihm gehorsam bin. Ich möchte ihm zeigen, dass ein bestimmtes Gebetsanliegen besonders wichtig ist und ich möchte diesem Gebet ein besonderes Gewicht verleihen. Ich möchte mich in meinem Alltag ganz bewusst auf Gott fokussieren, ganz neu und anders, als ich es sonst tue. Ich persönlich muss an dieser Stelle zugeben, ich halte für mich gar nichts vom Fasten. Das liegt grundsätzlich daran, dass ich zu einem ganz, ganz furchtbaren Mensch werde, wenn ich Hunger habe. Und wenn ich dann fasten würde, also auf Essen verzichten würde, dann wäre das weder für Gott schön, diese Zeit mit mir zu verbringen, noch für alle anderen Menschen um mich herum. Das bedeutet, Fasten ist für mich etwas, wenn ich das mache, dann mache ich das nur, weil es irgendwie dazugehört und weil ich gerade in einer Gruppe bin, wo das dran ist oder so, aber nicht, weil ich persönlich davon überzeugt bin. Ich habe für mich andere Wege gefunden, diese Zeiten, diese ganz besonderen Zeiten mit Gott in meinem Alltag einzubauen. Wenn ich also faste oder fasten würde, sage ich mal, dann würde ich das aus einer völlig falschen Einstellung heraus tun. Nämlich, weil ich denke, das muss sein. Und nicht, weil ich denke, das ist ein Privileg und es ist etwas Positives. Und diese Einstellung, die wir manchmal haben, die aber Gott nicht so gut gefällt, darum geht es heute, wie Sina schon gesagt hat, in meiner Predigt. Und deshalb trägt diese Predigt den Titel »Hast du eine Einstellung, die Gott gefällt?« Ich möchte euch dazu den Predigttext vorlesen, den ich mir ausgesucht habe. Wenn ihr Bibeln dabei habt, könnt ihr auch gerne selber mitlesen. Der Predigttext steht im Alten Testament im Buch Jesaja, Kapitel 58, die Verse 1 bis 10. Ich lese aus der Basisbibelübersetzung. Ruf so laut du kannst, halt dich nicht zurück. Lass deine Stimme erschallen wie ein Widderhorn. Halte meinem Volk seine Verbrechen vor, den Nachkommen Jakobs ihre Vergehen. Sie befragen mich Tag für Tag und wollen wissen, was mein Wille ist. Als wären sie ein Volk, das Gerechtigkeit übt und das Recht seines Gottes nicht missachtet. Sie fordern von mir gerechte Entscheidungen und wollen, dass ich ihnen nahe bin. Und dann fragen sie mich, warum achtest du nicht darauf, wenn wir fasten? Warum bemerkst du nicht, wie wir uns quälen? Ich antworte, was tut ihr denn an den Fastentagen? Ihr geht euren Geschäften nach und treibt eure Untergebenen zur Arbeit an. Ihr fastet nur, um Zank und Streit anzuzetteln und mit roher Gewalt zuzuschlagen. So wie ihr jetzt fastet, findet eure Stimme im Himmel kein Gehör. Meint ihr, dass ich ein solches Fasten liebe? Wenn Menschen sich quälen, den Kopf hängen lassen, wie umgeknicktes Schilf und in Sack und Asche gehen? Nennst du das Fasten einen Tag, der dem Herrn gefällt? Das wäre ein Fasten, wie ich es liebe. Löst die Fesseln der zu Unrecht Gefangenen. Bindet ihr drückendes Joch los. Lasst die Misshandelten frei und macht jeder Unterdrückung ein Ende. Teil dein Brot mit den Hungrigen. Nimm die Armen und Obdachlosen ins Haus auf. Wenn du einen nackt siehst, bekleide ihn und entzieh dich nicht deinem Nächsten. Dann bricht dein Licht hervor wie die Morgenröte. Und deine Heilung schreitet schnell voran. Deine Gerechtigkeit zieht vor dir her, und die Herrlichkeit des Herrn folgt dir nach. Dann antwortet der Herr dir, wenn du rufst. Wenn du um Hilfe schreist, sagt er, ich bin für dich da. Schaff die Unterdrückung bei dir ab, zeig auf niemandem mit dem Finger und unterlass üble Nachrede. Nimm dich des Hungrigen an und mach den Notleidenden satt. Dann strahlt im Dunkeln ein Licht für dich auf. Die Finsternis um dich herum wird hell wie der Mittag. Das Jesaja-Buch ist ein wirklich faszinierendes Buch innerhalb der Bibel. Also das fängt schon damit an, dass man gar nicht so genau weiß, wer dieses Buch eigentlich zu Ende geschrieben hat. Beim Anfang ist man sich ziemlich sicher, dass es Jesaja selber war, aber beim Ende, dadurch, dass die Sachen, die dort stehen, über die Lebenszeit von Jesaja hinausreichen, weiß man nicht genau, hat Jesaja das selber geschrieben, waren das seine Schüler, hat es wer ganz anders gemacht. Es ist total spannend und die Theologen sind sich darüber nicht einig. Wenn ihr 4 Theologen fragt, kriegt ihr 5 unterschiedliche Meinungen. Fest steht allerdings, dass der Großteil dieses Buches von Jesaja geschrieben wurde, weswegen das Buch auch so heißt. Es wurde auch in einer ganz, ganz interessanten Zeit verfasst, nämlich ungefähr 720 vor Christus. Das war die Zeit ganz kurz, bevor Israel aufgebrochen ist in 2 Teile. Also ihr könnt euch vielleicht vorstellen, wie die Stimmung zu der Zeit in dem Volk war, für die dieses Buch geschrieben wurde. Die Situation des Volkes Israel war, dass sie über die Zeit Gottes Gebote vergessen hatten. Sie haben vergessen, was Gott eigentlich gut findet und was nicht. Und genau darum geht es in dem Buch Jesaja. Jesaja kündigt dem Volk zum einen ein Gericht an. Er sagt ihnen, weil ihr all das tut, was Gott blöd findet, wird er euch irgendwann richten. Und wenn ihr euch nicht ändert, dann werden fremde Völker kommen, die euch aus eurer Heimat verschleppen in ein fremdes Land. Das ist eine ziemlich dunkle Botschaft, aber diese Botschaft ist immer wieder durchzogen von so Lichtfäden, könnte man fast sagen, von einer Botschaft der Hoffnung. Jesaja sagt dem Volk immer wieder, auch wenn ihr dieses Gericht ertragen müsst, weil ihr euch nicht ändert, gibt es Hoffnung. Gott verlässt euch nicht, Gott vergisst euch nicht und Gott wird euch wiederherstellen. Gott wird, auch wenn es schwierig wird für euch, bei euch sein. Und das sind diese zwei großen Themen, die wir in dem Buch Jesaja finden. Zum einen das Thema des Gerichts, weil das Volk all das macht, was Gott nicht gut findet. Und zum anderen aber auch immer wieder diese ganz starke Botschaft der Hoffnung. Gott ist da, auch wenn es schwierig wird und auch wenn alle äußeren Umstände vielleicht nicht immer danach aussehen. Und dieser Predigttext, den ich euch gerade vorgelesen habe, stammt aus diesem Teil, wo es mehr um die Hoffnung in der Zukunft geht. Dieser Text richtet sich an das Volk Israel, welches dann tatsächlich im Exil gelandet ist, wie ihr vielleicht wisst, und dann zurück nach Hause gekommen ist. Offensichtlich hatte das Volk zurück in ihrer Heimat ein Problem, nämlich sie fasteten, um Gott zu bestimmten Handlungen zu zwingen, um von ihm etwas erwarten zu dürfen. Und Gott macht hier in diesem Text deutlich, dass das eine ganz falsche Einstellung ist. Die Menschen dachten, wenn sie fasten und das auch möglichst pompös und möglichst offensichtlich und alle Leute daran teilhaben lassen, dann haben sie ein Recht darauf, dass Gott reagiert, dass Gott etwas Bestimmtes tut, dass Gott sie hört und ihnen hilft. Und genau das kritisiert Gott in diesem Textabschnitt. Und wenn man das mal so ein bisschen schematisch betrachtet, dann ist Gott in dieser Stelle eigentlich ein sehr gutes Vorbild darin, wie man Kritik an jemand anderem üben kann, auf liebevolle Art und Weise. Gott macht es nämlich in vier Schritten. Als erstes redet Gott von sich selber. Er redet aus seiner Perspektive. Dann sagt er ganz klar, was ihm nicht gefällt. Und er sagt auch, warum es ihm nicht gefällt. Und am Ende sagt er dem Volk ganz deutlich, wie sie es besser machen können. Wenn wir in unserem Leben so Kritik an unseren Menschen üben würden, ich glaube, dann wären viele so Kritikgespräche deutlich angenehmer, als sie heute sind. Was Gott nicht gefällt, ist ganz klar die Art und Weise, wie das Volk fastet, weil sie ihren Tag trotzdem ganz normal leben. Also es ist eben nicht so, dass sie sagen, die Zeit, die ich sonst mit Essen verbringe, verbringe ich mit Gott. Sondern sie gehen ganz normal zur Arbeit und sind ungerecht zu den Leuten, mit denen sie arbeiten. Warum gefällt Gott das nicht? Weil das die völlig falsche Einstellung ist. Sie denken, wie ich schon gesagt habe, dass sie sich bei Gott etwas erarbeiten können, dass sie sich irgendetwas verdienen können, dass sie dann ein Recht darauf hätten, dass Gott etwas tut oder auch etwas lässt. Und Gott sagt ihnen auch, wie sie es besser machen könnten, was er sich eigentlich von ihnen wünscht. Nämlich, dass sie ihre Zeit und ihre Energie dafür einsetzen, den sozialen Standard im Land wieder zu heben. Also sich um die Menschen zu kümmern, denen es nicht gut geht, die am Rande der Gesellschaft stehen, die übersehen werden, die arm sind, die hungrig sind, die nackt sind, die krank sind, denen es einfach nicht gut geht. Gott sagt, anstatt dass ihr eure Zeit mit Fasten verbringt und schlechte Laune habt, weil ihr Hunger habt, verbringt eure Zeit doch lieber damit, dass ihr euch um die Menschen kümmert, die bedürftig sind, die sich alleine nicht helfen können und die darauf angewiesen sind, dass ihnen von anderen geholfen wird. Ich habe mir jetzt die Frage gestellt, warum ist Gott diese Fürsorge für andere Menschen so viel wichtiger als das Fasten? Er hätte dem Volk ja auch sagen können, so wie ihr fastet, finde ich das doof, macht es mal anders und fastet besser. Aber er sagt ihnen ja, lasst das Fasten einfach sein und kümmert euch um andere Menschen. Fasten ist ja eigentlich ein biblisches Thema. Wir finden es immer wieder in den Bibeltexten, dass große geistliche Männer gefastet haben und Frauen auch. Und ich glaube auch, dass Fasten an sich gar nichts Schlechtes ist, wenn man es mit der richtigen Einstellung macht. Also warum legt Gott hier den Fokus so sehr auf das Miteinander der Menschen? Ich glaube, weil durch diese Hinwendung, die Gott hier fordert, unsere Einstellung in unseren Herzen, unsere Herzenshaltung sichtbar wird. Wie wir mit anderen Menschen umgehen, macht deutlich, welche Haltung habe ich? Vor allem, wenn wir mit herausfordernden Personen konfrontiert sind. Wie ich mit anderen Menschen umgehe, macht deutlich, welche Herzenshaltung ich habe. Und diese Herzenshaltung ist abhängig davon, wie meine Gottesbeziehung ist, wie ich Gott sehe, wer Gott für mich ist und was ich über Gott denke. Das Volk hat durch sein Verhalten beim Fasten gegenüber den anderen Menschen gezeigt, dass sie glauben, dass man sich bei Gott etwas verdienen muss. Dass sie glauben, dass Gott ihnen dann etwas schuldet. Und das ist, wenn man es ganz genau nimmt, eigentlich eine Frechheit. Denn sie haben gerade erst erlebt, dass sie aus der Verbannung zurückgeführt wurden in ihr Zuhause. Und dann stellen sie direkt wieder irgendwelche Ansprüche an Gott und haben das Gefühl, sie können sich bei ihm was erarbeiten. Indem sie sich nur um sich selbst gekümmert haben, indem das Volk nur auf sich, seine Situation und seine Probleme geguckt hat, zeigen sie deutlich, dass sie glauben, dass sie sich selber um ihre Probleme kümmern müssen, dass Gott sie nicht versorgt, dass sie von Gott nicht irgendwas geschenkt bekommen, sondern dass Gott jemand ist, bei dem man sich etwas erarbeiten muss. Sie dachten, sie müssen sich um sich selber kümmern, ansonsten geht's ihnen nicht besser, ansonsten geht's ihnen nicht voran, geht's nicht voran. Und wenn das halt dann mal nicht ganz so sozial kompetent ist oder halt auch nicht ganz legal, dann wird Gott das schon nicht stören, weil eigentlich interessiert er sich ja gar nicht für uns Menschen. Aber Gott macht an dieser Stelle in diesem Bibeltext klar, dass das absolut nicht wahr ist, dass er es sehr wohl schlimm findet, wenn sich Menschen nicht nach ihm richten, wenn Menschen Dinge tun, die er nicht in Ordnung findet. Und er macht deutlich, dass er das nicht nur schlimm findet, sondern dass es ihn stört und dass es ihm nicht gefällt und dass er will, dass es anders läuft. Er sagt das auch nicht nur so nebenbei, sondern er knöpft sich sein Volk richtig vor. Also er führt so ein richtiges Vier-Augen-Gespräch, könnte man fast sagen. Ja, am Anfang des Textes steht, dass er Jesaja auffordert, dass er so laut rufen soll, wie er kann. Also Jesaja soll nicht so ganz schüchtern an die Tür von Leuten klopfen und sagen, Entschuldigung, Gott hätte da was zu sagen, wenn es bei ihnen gerade passen würde. Sondern Gott sagt zu Jesaja, stell dich mitten in die Stadt und ruf so laut du kannst, damit jeder hört, was ich zu sagen habe. Weil Gott nicht bereit ist, diesen Zustand weiter zu akzeptieren. Das Problem war nämlich, dass Gott eigentlich einen anderen Plan mit seinem Volk hatte. Sein Volk, die Israeliten, sollten eigentlich ein Segen sein. Sie sollten die Erlösung und die Liebe, die sie von Gott bekommen haben, an andere Menschen weitergeben und sollten ein Licht sein für die Völker, unter denen sie leben. Sie sollten mit Gott gemeinsam sein Friedensreich auf dieser Welt aufbauen. Sie sollten so leben, dass alle Völker an ihnen erkennen können, wer Gott ist, wie Gott ist und dass es Gott wichtig ist, ein Reich des Friedens und der Freude und der Liebe auf dieser Welt aufzurichten. Aber durch ihre Lebensweise, durch ihre Ich-Bezogenheit und ihr unfaires Verhalten waren sie kein Licht für die anderen Völker. Im Gegenteil, sie haben sogar eher abschreckend gewirkt und haben andere Völker nicht in diese Gemeinschaft mit Gott eingeladen, sondern andere Völker haben gesagt, wenn das ist, wie Gott will, dass wir leben, dann möchte ich nicht mitmachen. Dann möchte ich mit Gott nichts zu tun haben. Jetzt könnten wir natürlich sagen, oh, diese bösen Israeliten, das geht ja gar nicht, wie die sich verhalten haben. Voll gut, dass Gott noch einen anderen Plan hatte und sich nicht auf dieses Volk verlassen hat, weil ansonsten wüssten wir ja heute gar nichts von Gott. Fast hätte uns der Ungehorsam dieses Volkes unser ewiges Leben gekostet. Also das ist wirklich richtig gemein von diesem Volk. Mit dem Finger auf andere Leute zu zeigen und die Fehler anderer Menschen zu identifizieren, ist meistens ziemlich einfach. Das Problem an solchen Bibeltexten ist allerdings, dass sie auch uns was zu sagen haben. Bibeltexte sind in den seltensten Fällen einfach irgendwelche historischen Berichte, die wir lesen wie Geschichtsbücher, sondern die Texte der Bibel haben immer auch etwas zu sagen in unserer Lebenswelt. Sie haben immer auch uns persönlich etwas zu sagen. Und genau deshalb habe ich mir bei der Vorbereitung dieser Predigt die Frage gestellt, habe ich eine Einstellung, die Gott gefällt? Oder bin ich unterwegs wie die Israeliten und nehme Gott als selbstverständlich hin und kümmere mich eigentlich mehr um mich als um die Menschen, mit denen ich lebe? Gott gefällt das Fasten der Israeliten nicht, weil sie nicht die richtige Einstellung haben, weil sie es nicht gerne tun und weil sie es nicht mit dem richtigen Outcome, würde man sagen, also mit dem richtigen Ergebnis tun. Sie nutzen die Zeit, die sie haben, nicht für andere Menschen oder für Gott, sondern wieder nur für sich selber. Ich möchte euch an der Stelle mal herausfordern, für euch im Kopf zu überlegen, mit welcher Einstellung lebt ihr eigentlich euer religiöses Leben? Mit welcher Einstellung geht ihr euren religiösen Praktiken nach? Dem Beten, dem Bibellesen, Lobpreislieder singen oder hören, einen Gottesdienst besuchen, bestimmte Treffen in der Gemeinde, einem bestimmten Ehrenamt, Geld spenden oder auch fasten. Mit welcher Einstellung lebt ihr diese religiösen Praktiken? All diese Dinge, die ich gerade aufgezählt habe, sind nur eine leere Hülle, wenn wir sie nicht mit der richtigen Herzenshaltung tun. Und Gott sagt in diesem Text ganz deutlich, wie unser Leben aussieht, wenn wir die richtige Herzenshaltung haben, wenn wir Dinge mit der richtigen Einstellung tun. Er sagt, wenn wir das tun, wenn wir uns an ihm orientieren, dann hört er uns und dann hilft er uns und dann macht er unser Leben hell. Und ich finde es einfach großartig, welches Versprechen Gott uns in diesem Text zuspricht. Denn ich denke irgendwie, eigentlich könnte Gott es einfach erwarten, dass wir unser Leben an ihm orientieren. Schließlich hat er durch Jesus Christus am Kreuz alles für uns gegeben. Und er könnte einfach erwarten, dass wir uns aufgrund dessen an ihm orientieren. Weil Nachfolge, wenn ich an Jesus glaube, eigentlich bedeutet, dass das mein oberstes Ziel ist. Dass ich gucke, was möchte Gott von mir? Wie kann ich mein Leben so leben, dass ich ihm diene, dass ich mit ihm gemeinsam sein Reich auf dieser Welt vergrößere? Aber Gott nimmt es nicht als selbstverständlich hin. Gott erwartet das nicht einfach von uns, sondern Gott gibt uns ein Versprechen. Ja, er legt quasi nochmal eine Schippe drauf und sagt, hey, wenn du dich an mir orientierst, dann wird es dir gut gehen. Dann werden wir gemeinsam gute Dinge erleben. Und ich finde es so faszinierend, wie Gottes Herz an dieser Stelle aus dem Bibeltext spricht, dass so deutlich wird, dass er sich so sehr wünscht, dass sein Volk ein Licht ist, dass er sogar noch mit dieser extra Motivation versucht, sein Volk in die richtige Richtung zu lenken. Unsere innere Haltung, unsere Einstellung wird deutlich am Umgang mit anderen Menschen. Wenn ich ein Herz für andere Menschen habe, dann bedeutet das nicht, dass ich jeden Tag 100 Millionen Leute zu mir nach Hause einladen muss. Jeder Mensch hat seine bestimmte Grenze, wie viele andere Menschen er ertragen kann. Also ich bin zum Beispiel ein totaler Menschenmensch. Ich könnte immer Besuch haben, ich könnte immer in irgendwelchen Gruppen sein, ich könnte ständig andere Leute besuchen und ich finde Menschen ganz großartig. Mein Mann ist da ein bisschen anders, der hat irgendwann auch mal genug von Menschen und der braucht dann mal wieder ein bisschen Zeit für sich. Und das ist völlig in Ordnung und völlig normal. Also ein Herz für Menschen zu haben, bedeutet nicht, dass ich jetzt ständig irgendwelche Leute zu mir nach Hause einladen muss oder immer unter Menschen sein muss. Es bedeutet, dass ich anderen Menschen auf eine bestimmte Art und Weise begegne. Freundlich, hilfsbereit und zugewendet mit den Mitteln, die ich eben habe. Und genau das, dieser Blick für andere, ist eine Einstellung, die Gott gefällt. Und diese Einstellung kommt meiner Meinung nach vor allen Dingen aus meinem Verständnis, wer Gott ist und was das Evangelium eigentlich für mich bedeutet. Das Evangelium bedeutet für mich Gnade, Annahme, Vergebung. Und wenn ich über das nachdenke, was Gott für mich getan hat, dann werde ich demütig, weil ich weiß, dass alles, was ich bin und alles, was ich habe, ein Geschenk aus seiner Hand ist, dass es nicht selbstverständlich ist. Warum ist diese falsche Einstellung so schlimm? Warum kritisiert Gott das hier so stark? Ich habe es eben schon gesagt, weil er wollte, dass er gemeinsam mit seinem Volk, mit den Menschen, die an ihn glauben, eine neue Welt aufbauen kann. Eine Welt, in der Gottes Werte gelten, in der Liebe regiert und Annahme und Vergebung. Aber wie soll diese Welt entstehen, wenn Gottes Volk, die Leute, die zu ihm gehören, sich unmöglich verhalten und eigentlich nur ein Negativvorbild sind? Wenn sich ihr ganzes Interesse nur um sich selber dreht und nicht um andere Leute? Die Situation, in der wir heute leben, ist eigentlich genau die gleiche. Gott wünscht sich nach wie vor, dass sein Volk, also all die Leute, die an ihm glauben, die mit ihm unterwegs sind, dass er gemeinsam mit seinem Volk dieses Reich auf dieser Welt aufbauen kann. Und das ist jetzt nicht mehr nur Israel, es sind nicht mehr nur Juden oder Israeliten, sondern es sind alle Menschen auf der ganzen Welt, die an Gott glauben. Wir sind Gottes Volk. Und wie soll Gott sein Reich auf dieser Welt aufbauen, wenn wir als sein Volk nicht die richtige Einstellung haben? Wenn wir unsere Rolle als Botschafter des Evangeliums nicht ausfüllen, weil wir zu sehr damit beschäftigt sind, uns um unsere eigenen Probleme zu kümmern? Ich glaube, dieser Job Botschafter des Evangeliums ist ganz schön herausfordernd und ist wirklich nicht immer einfach. Aber ich glaube genauso daran, dass Gott uns alles gegeben hat, was wir brauchen, um diesen Job auszufüllen. Und wenn Gott mit uns ist, dann ist nichts unmöglich. Dann ist es auch nicht unmöglich, für andere Menschen ein Licht in dieser Welt zu sein. Und ich glaube, dass genau das die Einstellung ist, die Gott sich wünscht. Dass wir erkennen, dass es letzten Endes um Gott geht. Dass wir demütig sind und uns bewusst machen, eigentlich ist all das, was ich bin, ist all das, was ich habe, ein Geschenk von Gott. Und eigentlich habe ich mehr als genug Grund, dankbar zu sein. Und dann fangen wir an, aus Dankbarkeit heraus zu handeln. Nicht aus Pflichtbewusstsein. Nicht, weil wir denken, wir müssen ja das Evangelium weitergeben oder wir müssen ja nett sein zu anderen Menschen. Sondern weil wir dankbar sind, weil wir verstanden haben, was das Evangelium bedeutet. Wir sind sicherlich nicht in allem perfekt. Und das ist auch ganz normal, weil wir einfach Menschen sind. Wir leben alle aus der Gnade, ganz besonders in Situationen, wo wir uns nicht so verhalten haben, wie Gott es eigentlich wollte. Wir machen alle Fehler. Wir sind alle nicht immer lieb und nett, sondern manchmal auch einfach mal schlecht gelaunt. Und manchmal haben wir auch einfach nicht die Kraft, um uns um andere Menschen zu kümmern, weil unser Leben manchmal einfach für uns alleine schwer genug ist. Für Gott ist das allerdings überhaupt gar kein Problem. Gott verlangt nicht von uns immer so, in der Wirtschaft sagt man so, High-Performer zu sein. Es geht Gott nicht darum, dass wir immer in allem richtig gut sind und immer 100% bringen. Gott weiß, dass wir Menschen sind, dass wir unperfekt sind, dass wir auf seine Hilfe angewiesen sind und auf seine Gnade. Und Gott stört sich überhaupt nicht daran, wenn wir mit Scherben in den Händen zu ihm kommen und sagen, Gott, es tut mir leid, ich habe es schon wieder vermasselt, ich habe es nicht hinbekommen. Im Gegenteil, Gott freut sich darüber, wenn wir ihm so viel Vertrauen entgegenbringen, dass wir ihn auf unsere Scherben gucken lassen und ihm sagen, hey Gott, ich habe es nicht geschafft, jetzt musst du ein Mosaik draus machen. Gott stört sich nicht an unseren Fehlern. Gott stört sich nicht daran, wenn wir Dinge manchmal anders machen, als er es eigentlich wollte. Gott stört sich aber daran, wenn wir eine falsche Einstellung haben und uns darauf ausruhen. Wenn wir selbstgerecht sind, wenn wir von ihm immer nur fordern, wenn wir denken, wir könnten uns bei Gott etwas verdienen. Als hätten wir uns seine Hilfe und seine Gnade irgendwie erarbeitet. Wenn das unsere Einstellung ist, dann ist es wichtig, dass wir uns nochmal mit den Grundlagen des Evangeliums beschäftigen. Dass wir nochmal zurückgehen an den Anfang und nochmal überlegen, worum geht es eigentlich in diesem Glauben? Worum geht es bei dem, was Gott von mir möchte mit meinem Leben? Was ist Gottes Idee für diese Welt? Dann ist es wichtig, dass wir uns intensiv Zeit nehmen mit Gott, um uns darüber klar zu werden, was ist mein Auftrag für mein Leben? Und ich möchte an der Stelle nochmal betonen, es geht nicht um Fehlerfreiheit. Es geht nicht darum, dass wir perfekt sind und alles immer richtig machen. Das ist eine Utopie, das ist einfach nicht möglich und das ist auch nicht das, was Gott möchte. Gott möchte einfach nur, dass wir mit einem dankbaren Herzen zu ihm kommen und ihn in unser Leben einladen. Diese Dankbarkeit führt dann dazu, dass wir mit einer anderen Einstellung unser Leben leben, dass wir unsere Zeit anders nutzen, dass wir unser Geld anders nutzen, dass wir die Güter, die wir haben, anders nutzen, dass wir unsere Gebete anders formulieren und so weiter. Und deshalb wird mit unserem Umgang mit unserer Umwelt deutlich, welche Einstellung im Herzen wir haben. Gott sagt deutlich, dass er sich von uns wünscht, dass wir uns um Menschen kümmern, denen es nicht gut geht. Das würde man heute als Einsatz für die soziale Gerechtigkeit betiteln. Das ist es, was Gott möchte. Wie wir das tun, ist ganz individuell. Manche Menschen haben diesen fairen Konsum, der gerade auch in unserer Gesellschaft sehr hoch thematisiert wird, auf dem Herzen. Manche Menschen haben es auf dem Herzen, sich um Leute zu kümmern, die aus dem Ausland zu uns gekommen sind. Manche Leute verbringen ihre Zeit mit Wohnungslosen. Manche Menschen spenden Geld für Hilfsorganisationen. Andere Leute setzen sich ehrenamtlich für soziale Projekte ein. Und wieder andere Menschen haben es ganz besonders auf dem Herzen, viel Zeit im Gebet zu verbringen, um Fürbitte zu halten. Wenn uns das Leid dieser Welt nicht kalt lässt, weil wir wissen, dass Gott sich diese Welt eigentlich anders vorgestellt hat, dann haben wir eine Einstellung, die Gott gefällt. Dann haben wir verstanden, was das Evangelium bedeutet. Gott musste sein Volk von Anfang an daran erinnern, welche Einstellung er sich eigentlich von ihnen wünscht. Und er erinnert auch uns immer wieder daran, was sein Plan ist, was er gemeinsam mit uns eigentlich vorhat. Gott erinnert uns immer wieder daran, dass er uns für seinen Plan eigentlich nicht braucht. Er kann das wunderbar alleine. Aber er will seinen Plan mit uns umsetzen, weil es ihm mit uns viel mehr Spaß macht, weil er uns unfassbar liebt. Wir müssen dabei nicht immer perfekt sein und wir machen nicht immer alles richtig. Und Gott freut sich unfassbar, wenn wir mit dem, was immer wieder schief läuft, mit unseren Lernfeldern, würde man pädagogisch wertvoll ausdrücken, immer wieder zu ihm kommen. Wenn wir sagen, Gott, ich möchte, dass du genau in diesen Punkten, die mir schwer fallen, Teil meines Lebens bist. Ich möchte, dass du mir hilfst, da weiterzukommen, da zu lernen und Sachen besser zu machen. Gott ist bei uns, wenn wir in unseren Lernfeldern immer wieder scheitern und er feiert mit uns unsere Erfolge. Gott möchte Teil unseres Lebens sein. Und vor allem will er mit uns gemeinsam andere Menschen erreichen. Er möchte anderen Menschen zeigen, wie reich er sie beschenken will, weil er sie liebt. Dazu gehört, dass wir eine richtige Einstellung in unseren Herzen haben. Nicht ich, mir, meins, mich, sondern was kann ich für die Menschen tun, denen ich begegne? Wenn das unsere Einstellung ist, wenn das der Gedanke ist, der uns leitet im Umgang mit anderen, dann verspricht uns Gott Folgendes. Ich möchte euch nochmal die Verse 8 bis 10 aus dem Bibeltext vorlesen. Dann bricht dein Licht hervor wie die Morgenröte und deine Heilung schreitet schnell voran. Deine Gerechtigkeit zieht vor dir her und die Herrlichkeit des Herrn folgt dir nach. Dann antwortet der Herr, wenn du rufst. Wenn du um Hilfe schreist, sagt er, ich bin für dich da. Schaff die Unterdrückung bei dir ab, zeig auf niemanden mit dem Finger und unterlass üble Nachrede. Nimm dich des Hungrigen an und mach den Notleidenden satt. Dann strahlt im Dunkeln ein Licht für dich auf. Die Finsternis um dich herum wird hell wie der Mittag. Amen.